Hallo zusammen, heute ist Freitag, der 29. Januar. Gestern waren wir in Kapharnaum, eine Heilung. Ja, noch mehr. Es ging um Vertrauen zu Jesus und um grenzüberschreitende Beziehungen. Nun sind wir unterwegs zu dem Ort Nain. Ich lese Lukas 7, die Verse 1 bis 10 aus der Basisbibel. Danach zog Jesus weiter zu der Stadt Nain. Seine Jünger und eine große Volksmenge zogen mit ihm. Als Jesus sich dem Stadttor näherte, wurde gerade ein Toter herausgetragen. Er war der einzige Sohn einer Witwe. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Witwe sah, bekam er Mitleid mit ihr und sagte: Hör auf zu weinen. Dann trat er näher heran und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte: Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete der Tote sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht erfasst. Sie lobten Gott und riefen: Ein großer Prophet tritt unter uns auf. Gott ist seinem Volk zu Hilfe gekommen. Die Nachricht darüber, was Jesus getan hatte, verbreitete sich überall in Judäa und in der ganzen Umgebung. Ja, der Ort Nain liegt knapp 20 Kilometer südwestlich vom See Genezareth. Das vorgelesene Ereignis überliefert uns nur Lukas. Warum? Weil dies Wunder halt passiert ist und weil er diese Überlieferung aufnehmen wollte? Überzeugt mich nicht. Wir können mehr sagen. In der Synagoge in Nazareth, Lukas 4, hatte Jesus seinen großen Auftritt. Was sagte er seinen Leuten dort? Zur Zeit Elias gab es viele Witwen in Israel, doch der Prophet wurde nur zu einer Witwe nach Sarepta geschickt, im Gebiet von Sidon. Ja, das erinnert an die Totenauferweckung des Witwensohnes durch Elia. Mit der Episode in Nain verbindet das, denn auch hier steht ein toter Sohn auf. Und so schließt Lukas diesen Teil des Evangeliums wie mit einer Klammer zusammen. Ja, Lukas beginnt damit, dass er uns Jesus und seinen Schülerkreis wandernd vorstellt. Eine Menschenmenge begleitet sie. Aber es wird klar zwischen beiden Gruppen unterschieden. Ich sag's mal so: Der Schülerkreis folgt Jesus nach, die Menge läuft nur mit. Als sie sich dem Stadttor näherten, sehen sie einen Trauerzug. Der kommt aus der Stadt heraus. Das ist alles ziemlich normal. Die Begräbnisstätten liegen außerhalb der Stadt. Tote sind unrein. In Palästina wurden die Toten am Nachmittag des Sterbetages beerdigt. Und Lukas benutzt hier ein Fachwort, das im Griechischen das Hinaustragen eines Toten meint. Ja, und nun wird der Tote näher beschrieben. Er war der einzige Sohn seiner Mutter. Und diese war bereits Witwe. Doppelt tragisch. Der Sohn war der Rechtsvertreter und Versorger, der Ernährer seiner Mutter. Denn sie war ja bereits Witwe. Da nun der Sohn auch noch tot ist, steht sie jetzt ohne Schutz und Versorgung da. Jetzt ist sie wirklich am Ende. Da der verstorbene Sohn anscheinend noch jung ist, kann man davon ausgehen, dass auch der Ehemann in jungen Jahren gestorben ist. Nach jüdischer Sicht ist der frühe Tod ein böser Tod. Und die Mitmenschen fragen sich: Wovon ist solch ein böser Tod die Folge? Ihr erinnert euch an den Tat-Folge-Zusammenhang. Alle fragen sich: Der frühe Tod, ist die Folge welcher bösen Tat? Und nun auch noch der Sohn. Ein weiterer böser Tod. Die Witwe muss nicht nur den zweiten bösen Tod verkraften, sie muss auch noch eine Frömmigkeit verkraften, die darin Sünde sieht. Ihre Sünde. Dadurch wird alles noch härter und grausamer. Was für eine bedrückende Stimmung. Ja, man kann sagen, natürlich sind Beerdigungen so, aber diese doch noch mehr. Tragische Sterbefälle machen uns bis heute noch sprachloser. Manche scheuen sich überhaupt, auf eine Beerdigung zu gehen. Wie verhält sich Jesus? Er sieht die Witwe. Eine so ganz einfach klingende Aussage und doch so stark und kraftvoll. Jesus sieht die trauernde Frau. Jesus schaut nicht weg. Jesus sieht dich in deiner Trauer. Und sein Herz ist erfüllt von Mitleid. Jesus ist tief berührt und bewegt. Ja, und jetzt, Lukas spricht gar nicht von Jesus, so wie ich das die ganze Zeit gemacht habe. Lukas benutzt das Wort Herr. Der Herr ist der Lehrer seines Schülerkreises. Der Herr ist später der auferweckte Jesus. Herr ist ein Hoheitstitel. Diese Anrede öffnet die Tür zu einem Raum. Gott. Gott ist da. Wie? Das wird sich jetzt zeigen. Also, der Herr sieht die Witwe und sie weint und er sagt, weine nicht. Ja, aber in der Trauerphase darf man weinen und in der Trauerphase darf man das Weinen eben nicht unterdrücken. Die Tränen reinigen die Seele, die Frau muss weinen. Aber der Herr ist hier kein Trauerbegleiter. Er ist der Herr. Seine Worte sind eine Zumutung und ein ungeheurer Einschnitt. Und sie sind erst der Anfang. Jesus, der Herr, geht näher an die Bahre heran. Er nähert sich dem Bereich der Unreinheit. Das tut ein Jude nicht. Der Herr geht noch weiter. Er berührt die Bahre. Das ist außergewöhnlich. Das irritiert auch die Träger. Sie bleiben sofort stehen. Was soll das? Was macht dieser Typ? Welches Bild hast du jetzt in deinem Kopf? Einen Sarg auf einem Wagen, der von 6 Männern in Schwarz gezogen bzw. geleitet wird? Der tote Sohn liegt zugedeckt auf einer offenen Bahre. So wird in Palästina beerdigt. Das Wort, das Lukas benutzt, lässt an einen offenen Kastensarg denken. So kennt Lukas Beerdigungen. Egal wie in einer Kultur die Beisetzung vorgenommen wird, der Herr verschließt sich nicht der trauernden Witwe. Er spricht, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Jesus betet nicht. Nein, er wendet sich nicht an Gott. Nein, er betont, wer spricht, nämlich er, der Herr. Und der bittet nicht, sondern der befiehlt. Steh auf. Junger Mann, das Befehlswort von Jesus dem Herrn ereignet sich. Es wirkt. Da setzte sich der Tote auf und begann zu reden. Aber damit ist der Herr noch nicht fertig. Was noch? Er gab ihn seiner Mutter. Damit legt Jesus den Akzent wieder auf die Mutter. Jesus lässt nicht einfach einen Toten aufstehen, schön für den Toten, der jetzt wieder lebt. Nein, er rechtfertigt damit vielmehr die Mutter des Toten vor den Menschen. Alle hielten die Witwe für eine von Gott geschlagene Frau. Und diese Gedanken bedrückten die Witwe noch zusätzlich. Jesus wischt das alles vom Tisch. Für die Witwe. Er sah diese Frau. Der aufstehende Tote ist Barmherzigkeit für die Mutter. Niemand frage mehr, warum ihr Mann und ihr Sohn vorzeitig starben. Der Herr gibt ihr ihren Sohn zurück. Ja, der Herr stellt sich damit nicht dem Sterben an sich entgegen. Er stellt sich dem vorzeitigen Tod entgegen, der den Mitmenschen, den Angehörigen besonders schwer trifft. Und die Reaktionen? Eine doppelte: Furcht und Lobpreis. Zwei Stimmen werden uns aus der Menge mitgeteilt. Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sich unserem Volk rettend zugewandt. Vielleicht will Lukas mit dem aufgestandenen Prophet schon an Ostern erinnern. Vielleicht greift diese Formulierung aber auch die Vorstellung auf, dass Elia oder ein anderer großer Prophet aufgestanden ist. Ich erkenne Jesus als Herrn. Er ist der Herr über Leben und Tod, Herr im Leben und im Tod. Und wie gehe ich mit Tod und Sterben um? Auch heute trifft es Familien, dass Kinder vorzeitig sterben. Das passiert heute, ohne dass Jesus eingreift. Wir erleiden den Tod von geliebten Menschen, ob sie jung oder lebenssatt sterben. Was mich erreicht durch diese Geschichte, ist das Mitleiden von Jesus, seine Barmherzigkeit, sein Sehen. Und dann die Hoffnung, dass der Herr, der selbst auferweckt wurde, sein Wort "Steh auf" auch mir zuspricht. Ich schließe mit meinem Freitagmorgen-Gebet. Auch heute sei mein Leben in deine Hand gegeben, du aller Lebenssinn. In dir bin ich geborgen und dieses Tages Sorgen, sie drängen alle zu dir hin. Wie schaff ich meine Werke, wenn ich nicht deine Stärke, wenn nicht deine Hand mich hält? Was wir auch Großes treiben, nur du wirst ewig bleiben, wenn unsere Arbeit längst zerfällt. Dein bin ich alle Stunden, ob sie erfreuen, verwunden. Im Sterben bin ich dein. So sprech ich fröhlich Amen. In deinem Jesus Namen soll dieser Tag begonnen sein. Shalom.